Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Sendung Euer Egmont mit mir, Egmont Hyatt. Heute ist Dienstag, der 2. Dezember 2025 und die Sendung wird jeden Dienstag um 18 Uhr präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Für heute habe ich mir folgende Themen vorgestellt. Also einmal das Thema Fed und entsprechend Kevin Hassett, der da der neue Fed-Chef werden könnte. Dann die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA und wie könnte es weitergehen bei S&P 500 und DAX, Euro-Dollar, Öl, Gold, Bitcoin und natürlich heute kurz noch was zu Silber und ein paar Unternehmen, bei denen es Nachrichten bzw. Zahlen gab. Rheinmetall, Nvidia, Apple, Bayer, Airbus, Sika, Zuschauerwunsch von einer der vergangenen Wochen, Sika hatte ich ja gesagt und natürlich ein paar Termine. So, zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin nicht bei BNP Paribas angestellt, sondern ich bin freier Journalist. Dementsprechend führe ich hier keine Anlageberatung durch, sondern gebe nur meine Einschätzung zum Markt wieder und Sie entscheiden dann völlig selbstständig, wie Sie traden und investieren. Also dann nochmal herzlich willkommen allerseits, wo immer Sie auch zuschauen, zuhören mögen. Freut mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Herzliche Grüße nach Egelsbach in den Hochtaunus, Sachsen-Anhalt, überall hin, Schwäbische Alb natürlich. Dann Berlin, Domstadt und so weiter, NRW. Herzliche Grüße überall hin. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Also dann legen wir los. In den vergangenen paar Tagen war ja etliches los an der Börse. Und dann schauen wir mal, wie wir weiter traden. Also, dann liefere ich wie immer die Zahlen nach. Am vierten Dienstag im jeweiligen Monat werden immer die Zahlen zur US-Geldmenge M2 veröffentlicht. US-Geldmenge M2 wächst im Oktober um 4,6% auf den Rekord von 22,3 Billionen Dollar. Hier sehen Sie es, 22,29. Also es geht aufwärts und Wachstum so hat sich so bei 4,6% zuletzt da ein, zwei Monate eingependelt. Aber das wird noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wie Sie wissen, QT ist ja gestern im Endeffekt geändert in den USA und jetzt ist nur noch die Frage der Zeit, wie schnell QE kommt. Und dann werden wir da das Wachstum der Geldmenge in den USA ein bisschen beschleunigen. Wie Sie auch wissen, das letzte Mal, als ja QT änderte in den USA, war ja September 2019, wenn ich es nur richtig im Kopf habe. Und anschließend ging es innerhalb von zwei, drei Wochen relativ stark aufwärts an der Börse. Das nur für Sie, für den Hinterkopf. Nächste Sache, US-Haushaltsdefizit, ein paar Zahlen zu den USA. US-Haushaltsdefizit steigt im Oktober auf 284,4 Milliarden Dollar. Können Sie alles nachvollziehen? Hier sind wir Oktober. Haushaltsdefizit 284,4 Milliarden. Das Problem ist natürlich, dass wir weiterhin astronomische Ausgaben haben. Also das Problem ist ähnlich wie in Deutschland nicht die Einnahmeseite, sondern die völlig eskalierenden Ausgaben. Und hier sehen wir es dann auch mal im Chart. Es schaut nicht gut aus bei der US-Neuverschuldung. Nächste Sache, die Zinszahlungen. Zinszahlungen belaufen sich im Oktober auf den Rekord von 104,4 Milliarden Dollar. Können Sie ja auch alles nachvollziehen. Ich mache Ihnen ja immer die entsprechenden Screenshots dazu. Und nächste Sache, einen Beitrag zu Nvidia. Finden Sie auf der Homepage von BNP Paribas Zertifikate. Da kommt man ja auch nicht umhin. Drumherum, das Thema Vendor Financing und Circular Financing und Roundtripping und all die Themen habe ich hier mal versucht, so ein bisschen aufzugreifen. KI-Riese weist den Analysten-Mail Betrugswürfe von Michael Burry zurück. Ich hoffe, wenn Sie in dem Bereich traden, dass Sie es vielleicht ein bisschen gelesen haben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Also, und in dem Beitrag habe ich natürlich auch das Thema Forderung. Die Forderung mal jetzt aufgeschrieben, nachdem ich Ihnen sonst immer die Umsatzschätzung und so weiter alles gezeigt habe, zeige ich Ihnen jetzt mal die Forderung, was jetzt offensichtlich zwischenzeitlich für den einen oder anderen Analysten vielleicht ein Problem gewesen sein könnte. Die Forderungen sind in den vergangenen Quartalen ja im Endeffekt explodiert oder nach oben geschossen. Im vergangenen Quartal 33,39 Milliarden Dollar. Dementsprechend ein Anstieg gegenüber dem Vorquartal um 5,58 Milliarden Dollar oder eine Veränderung gegenüber dem Vorquartal im Prozent 20%. Also, ich habe mich wegen den Zahlen bislang nicht so verrückt gemacht, sage ich Ihnen ganz offen, weil ich natürlich davon ausgehe, ein Unternehmen, das ein derart starkes Wachstum hat, 50-60% Umsatzwachstum, dass dann in dem entsprechend dann natürlich auch die Forderungen meiner Meinung nach deutlich steigen sollten, zumal du ja abhängig bist von vier Hyperscalern, wenn wir mal ehrlich sind, die mal schnell 60-65% deines Umsatzes ausmachen, sprich Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft. Und dementsprechend haben wir da nicht so viel Gedanken gemacht, aber jetzt sollen sie ab sofort die Zahlen immer sehen können. Dann die Veränderung gegenüber dem Vorjahr bei den Forderungen. Hier sehen Sie 88,7%. 88,7%. Und die nächste Sache, DSO, was ich alles in den Beitrag alles natürlich reingeschrieben habe. DSO 53,3. Also wie viele Tage dauert es, bis im Endeffekt die Kunden im Schnitt ihre Forderungen bezahlen, sprich ihre Rechnung bei Nvidia bezahlen. Auch dieser Wert natürlich in den vergangenen Quartalen allmählich gestiegen, zuletzt eingependelt, so bei 53, 54 Tagen. Also sie dividieren im Endeffekt die Forderung durch den Umsatz und multiplizieren mal mit den 91 Tagen, die sie haben pro Quartal. Das wissen sie auch alle selbst. Also 53. An den zwei Zahlen starker Anstieg der Forderung plus die DSO von 53,3 haben sich jetzt etliche Investoren gestört. Ab jetzt werde ich es Ihnen künftig regelmäßig zeigen, können sich darauf verlassen. Also vor dem Hintergrund denke ich kurzfristig seitwärts. Heute ist ja wieder die Konferenz von der UBS, glaube ich, Technologiekonferenz, wo Nvidia präsentiert, wo auch die Aktie mal 1-2% steigt. Also ich denke, nachdem wir da in dem 6-7-seitigen E-Mail an die Analysten eigentlich die meisten Vorwürfe von Burry entkräftet haben, das stützt natürlich die Aktien, die stabilisiert sie ein bisschen und dann gucken wir mal in den nächsten Tagen und Wochen, was da eventuell weiterkommt. Neuer Angriff von Burry oder neue Vorwürfe oder was auch immer. Aber vor dem Hintergrund, wenn jetzt kurzfristig nichts kommen sollte, denke ich, dass die Aktie weiter zumindest kurzfristig seitwärts tendieren sollte oder sogar allmählich aufwärts in Richtung der Rekordhochs, ne? Weil die Vorwürfe halt ein bisschen entkräftet worden sind. Nächster, ein Großteil der, kommen wir zum Thema Airbus. Ein Großteil der rund 6000 betroffenen Airbus A320 Maschinen haben das Software-Update bereits erhalten. Nur noch 100 Maschinen brauchen es noch. Aktie bricht ein. Die Nachricht, die haben, wann war es, vergangenen Freitag, glaube ich, war es gekommen ist, dass da das Thema mit Solarstrahlung und so weiter, bin ja da kein Physiker, kenne mich da nicht aus, dass das entsprechende Systeme belastet und dann zu Datenverlust führen kann. Und dann habe ich Probleme beim Steuern, was auch sonst noch immer. Wie gesagt, Aktie bricht kurz ein. Inzwischen sind wir, ich weiß nicht, ungefähr 10% unterm Rekordhoch. Ich denke kurzfristig seitwärts, aber das hat die Aktie von Airbus in den vergangenen Jahren zahllose Male gemacht. Und dann denke ich, soll es weiter nach oben gehen. Man muss natürlich auch immer die News zu Boeing und so weiter von heute, haben Sie sicher auch gesehen, im Auge behalten. Aber insgesamt denke ich, sollte meiner Meinung nach anschließend nach einem kurzen Seitwärtstrend die Rekordfahrt bei Airbus eigentlich weitergehen. Nächste Sache. Rheinmetall-Chef Armin Papperger kauft für knapp 300.000 Euro Aktien. Die Meldung vom gestrigen Montag, also wenn Sie es genau wissen wollen, 298.410 Euro. Also solche Nachrichten stützen natürlich immer kurz die Aktie, meiner Meinung nach allerdings nur ganz kurz, weil dann institutionelle Investoren gleich die Gelegenheit nutzen, um dann entsprechend zu verkaufen, meiner Meinung nach. Weil jeder halt schaut, was da bei den Verhandlungen zwischen den USA und Russland zum Thema Ukraine-Krieg da rauskommt. Heute natürlich die US-Rüstungsaktien mal deutlich gestiegen, 2-4%, nachdem Putin Europa mit Krieg gedroht hat. Ne? Hat er gesagt, wenn Europa den Krieg anzettelt gegen Russland, Russland wäre schon heute bereit. Russland wäre schon, und das ist natürlich eine ernste Kriegsdrohung, die würde ich sicher sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Von jemand, der die Ukraine weitgehend zerstört hat, die ganze Infrastruktur und was er da alles gemacht hat. Also vor dem Hintergrund, das stützt natürlich die Rüstungsaktien mal ein paar Tage. Insgesamt denke ich, dass man die Entwicklung da genau beobachten muss, wenn da jetzt auch diesmal aus den Verhandlungen zwischen den USA und Russland nichts rauskommen sollte, sprich kein Waffenstillstand, kein irgendwie was in Richtung, ja, zumindest Waffenstillstand kurzfristig hindeuten sollte, dann sollten meiner Meinung nach die Rüstungsaktien wieder nach unten drehen. Ja. Aber das Wichtigste oder das Schlimme ist ja, dass das schlechte Nachrichten wären für die Ukraine weiterhin, ja, weil jeden Tag, wo der Krieg sich halt weiterhin sieht, gewinnt Russland halt einfach weiter Boden und erobert mehr Dörfer und es kostet halt noch mehr Tote in der Ukraine. Ja. Das ist ja, sehr, sehr, sehr bedauerlich, was da läuft. Nächste Sache. Apple-Aktie steigt auf Rekordhochs. Gestern die Aktie läuft im Endeffekt von einem Rekordhoch zum nächsten, seit Jahresanfang plus 12%. Nicht so viel, aber doch, wenn man sich die vergangenen Monate anschaut. Sache ist halt einfach, Apple hat halt einfach nicht zu viel in KI investiert, wenn man es mal freundlich sagen. Dafür sind sie die ganze Zeit kritisiert worden. Und jetzt merkt man, okay, es war vielleicht doch ganz gut, dass ich nicht zu wild da investiert haben und so weiter. Also vor dem Hintergrund, ich gehe klar davon aus, die Apple-Aktie ist hoch bewertet, das haben wir nach den Zahlen alles ausführlich besprochen, klar. Aber starke Marge und ich gehe davon aus, dass, so wie wir es nach der Zahlenvorlage besprochen hatten, dass die Rekordfahrt bei Apple weitergehen sollte. Nächste Sache. Der Einkaufsmanager-Index für die US-Industrie ISM sinkt auf 48,2 Punkte von, hier sehen Sie es, von Oktober auf November von 48,7 auf 48,2, liegt damit deutlich unter den Erwartungen von 49,0 Punkten. Also was allerdings bemerkenswert ist, die Produktionskomponente schießt nach oben um 3,2 Punkte. Gleichzeitig bricht die Beschäftigungskomponente um 2 Punkte auf 44,0 Punkte ein. Also das signalisiert deutlichen Beschäftigungsabbau in der US-Industrie. Also wie diese zwei Zahlen zusammengehen, dass die Produktion kräftig steigt und gleichzeitig die Beschäftigung kräftig abgebaut wird, wie das zusammenpasst, ist mir nicht klar. Keine Ahnung, aber so sind die Zahlen. Die Preiskomponente 58,5, also noch enormer Preisdruck in der US-Industrie. Und das, was ich Ihnen hier unten sage, ja immer, das ist der entscheidende Vorlaufindikator für den Index insgesamt. Der Auftragseingang aus dem Ausland steigt um 1,7 Punkte auf 46,2, liegt damit also weiterhin klar unter der 50er-Marke. Das heißt, der Rückgang beim Auftragseingang aus dem Ausland ist nicht mehr so groß wie im Vormonat. Ja, also, das sind die paar wichtigen Zahlen, die wir hier besprochen haben. Nächste Sache. Trump hat sich entschieden, wer nächster Chef der Fed werden soll, hat er gestern, vorgestern ein, zweimal gesagt. Wahrscheinlichkeit für Ernennung des Wirtschaftsberater Kevin Hassett, der im Endeffekt der Chef des National Economic Council ist, seiner Wirtschaftsberater ist, schießt nach oben. Also inzwischen ist ja eingepreist so 70, 75%, dass es der Hassett werden könnte. Und das heißt natürlich massive Zinssenkung, wenn er den Chefposten übernehmen sollte. Ab Mai, Juni nächsten Jahres muss man halt noch seine paar Kollegen davon überzeugen, aber da habe ich keine großen Bedenken. Also je früher Trump natürlich Hassett ernennt und Hassett zu allen Nachrichtensendern dann gehen wird und sagen wird, ich werde massiv oder ich habe vor, massiv die Zinsen zu senken mit meinen Kollegen, umso weniger Bedeutung haben natürlich all das, was Powell dann bei der Sitzung am 10. Dezember sagt und so weiter. Na, das ist dann ein Mann, der auf Abruf ist und im Endeffekt nichts mehr zu sagen hat. Na, auch das ist eine gute Nachricht für die Börse. Nächste Sache, du hast Generalstaatsanwalt, also kommen wir heute zu Bayer, Pressemeldung von Bayer, ich zitiere, Bayer unterstützt begrüßt Unterstützung des Solicitor General beim US Supreme Court. Also gemeint ist der US-Generalstaatsanwalt. Der unterstützt die Prüfung eines Glyphosatfalls Darnell, wie Sie hier sehen, vor dem obersten Gericht. Vor dem obersten Gericht. Richter entscheiden im Januar, ob sie quasi den Antrag des Generalstaatsanwalts annehmen und dann tatsächlich da ein Verfahren, ja, im Endeffekt Gerichtsverfahren durchführen und die Bayer-Aktie schießt nach oben. Im Endeffekt geht es ja darum, ich meine, ich bin kein Jurist, geht es ja darum, ob das, was Bayer gemacht hat, dass sie sich quasi an die Vorschriften auf Bundesebene gehalten haben, die eingehalten haben, dass das dann quasi heißt, dass sie sich dementsprechend nicht auf der Ebene der Bundesstaaten verklagt werden können. Und wie Sie ja wissen, wir haben ja 66, 67.000 Klagen in den USA noch. Wenn jetzt das Gericht entscheidend zugunsten von Bayer entscheiden sollte, dann wären natürlich diese ganzen 67.000 Klagen hinfällig und dann wäre dieses, ja, im Endeffekt traumatisierende Kapitel für Bayer endlich vorbei. Ne? Und jetzt feiern die Investoren, weil jetzt das oberste Gericht überhaupt das annimmt. Oder die Aussicht besteht, die Hoffnung besteht, dass das oberste Gericht das annehmen könnte. So muss ich ja richtigerweise sagen, entscheiden erst im Januar und dann gucken wir mal, wann eventuell da das erste Gerichtstermin sein könnte. Keine Ahnung, vielleicht im Sommer irgendwann, August, September oder vielleicht erst nächstes Jahr. Aber diese kleine Hoffnung, Aktie schießt auf zwei Jahreshochs nach oben. Vor dem Hintergrund, ja, die Stimmung der Investoren hat sich massiv gebessert in den vergangenen 2, 3 Wochen, haben sie alles verfolgt. Vor dem Hintergrund sollte es meiner Meinung nach, so wie wir es zuletzt schon gesagt hatten, weiter aufwärts gehen bei Bayer. Hoffen wir, dass wir das Thema Glyphosat endlich mal auf den Tisch bekommen. Meine Herren. Nächste Sache. US-Inflationserwartungen sinken in die Nähe des 52-Wochen-Tiefs. Aktuell sind wir bei 2,29%. Also natürlich die Talfahrt beim Ölpreis immer mal wieder unterbrochen von einem Anstieg um 2% oder whatever. Aber ansonsten deutlicher Rückgang. Aktuell werden für die nächsten 5 Jahre Durchschnittsinflation von 2,29% erwartet. Also das ist natürlich die richtige Munition für die Fed, um zu sagen, wir senken die Zinsen. auf lange Sicht natürlich weiterhin erhöhtes, klar erhöhtes Niveau bei den US-Inflationserwartungen, ist ja auch klar. Nächste Frage, wie geht es weiter mit den Zinsen für 10-jährige US-Anleihen? Jetzt haben wir in den vergangenen paar Tagen einmal mehr ein bisschen einen Anstieg, ja, oder deutlichen, wenn Sie mögen, deutlichen Anstieg bei den Zinsen für 10 US-Anleihen gehabt, was an den, mit den Turbulenzen in Japan zusammenhängt. Vergangene paar Tagen hat der Notenbankchef Kazuo Ueda, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, jetzt plötzlich signalisiert, dass wir bei der Sitzung am 19. Dezember doch die Zinsen anheben könnten. Die Zinsen anheben können, worauf der Markt völlig schockierte. War, weil er die Regierung die Idee hat, nachdem er jetzt 35 Jahre lang mit immer mehr Schulden versucht haben, die Konjunktur anzukurbeln und die Inflation anzuheizen, und jetzt die neue Regierung auf die Idee kommt, jetzt wollen wir mit noch viel mehr Schulden die Konjunktur anheizen. Und was natürlich ja im Endeffekt den Kollaps des Yen bedeuten würde. Jetzt versucht die Notenbank sich meiner Meinung nach da ein bisschen dagegen zu stützen, und den Yen ein bisschen zu schützen und zu stützen, und signalisiert der Zinserhebung von natürlich extrem niedrigem Niveau, das ist ja auch klar. Aber vor dem Hintergrund treibt es natürlich die Zinsen in den USA nach oben. Meiner Meinung nach kann es noch 3 Basispunkte nach oben gehen oder 5. Keine Ahnung, niemand weiß es, wie sehr die Lage in Japan noch eskalieren könnte. Aber der übergeordnete Trend bei den Zinsen in den USA sollte weiterhin meiner Meinung nach klar abwärts sein. Klar abwärts, wird dann einfach nur davon abhängen, wie massiv die Fed mit den Zinssenkungen weitermacht. Natürlich wird Paul, ich gehe im Moment klar davon aus, dass er die Zinsen senkt nächsten Mittwoch, also Mittwoch in einer Woche am 10. Dezember, gehe ich klar davon aus. Und er könnte einmal mehr signalisieren, wir wollen im Januar, Ende Januar die Zinsen nicht senken. Nicht senken. Und dann werde ich Ihnen wieder sagen, ob die Fed die Zinsen im Januar senkt, hängt einfach nur vom Markt ab und nicht von der Fed. Ja, das ist das. Aber auch das kann natürlich wieder dazu führen, dass die Zinsen für 10 US-Anleihen mal, weiß nicht, 10 Basispunkte steigen. Aber der übergeordnete Trend soll südlich sein. Wie geht es weiter mit Euro-Dollar? Im Wochenverlauf ein Anstieg 0,4%. Ja, der Euro steigt nochmal ein halbes Prozent rauf, runter. Peanut-Zeit, im Endeffekt ein halben Jahr seitwärts, so wie wir es zahllose Male besprochen haben. Alles hängt jetzt davon ab, was macht die Fed am 10.? Dann, wie Sie wissen, die EZB legt dann am 18. Dezember nach, und tags drauf ist dann die BOJ dran. Also da passiert noch ein bisschen, paar schöne Sachen im Dezember, ne? Aber wie gesagt, die Märkte, die BOJ könnte natürlich die Märkte schockieren. Hat es ja schon vor, wann war es, 2, 3 Jahren mal gemacht, glaube 22, damals vor Weihnachten, als wir überraschend die Zinsen angehoben haben und so weiter, als es dann ein paar Turbulenzen an den Märkten gab. Und das andere Problem ist natürlich, wenn jetzt der Yen überraschend steigen sollte gegen den Erwartungen, dann kommt natürlich das Thema Carry Trade wieder zum Tragen, ne? Also wenn du jetzt wegen steigenden Yen deine Carry Trade auflösen musst, also sprich deinen Kredit in Japan in Yen zurückzahlen musst, dann verkaufst du im Gegenzug natürlich deine US-Aktien. Dann könnte das natürlich zu Turbulenzen an den Märkten sorgen. Also das Thema Dollar, Yen und Carry Trade bitte weiter genau im Auge behalten. Wie geht es weiter mit Öl? Im Wochenverlauf 1,9% gestiegen. Okay, es gibt immer mal eine technische Erholung. Aus dem Grund, aus einem anderen Grund, weil die OPEC gesagt haben, wir wollen kurzfristig jetzt die Fördermengen nicht erhöhen, was auch immer. Im Endeffekt ist das für mich eine technische Erholung, und es sollte dann auch relativ zügig wieder abwärts gehen, ne? Signalisiert schwache Weltwirtschaft. Wie geht es weiter beim S&P 500? Und die Talfahrt beim Ölpreis, vielleicht noch den Einsatz dazu, ist umso bemerkenswerter, weil etliche andere Rohstoffe wie der Kupferpreis auf Rekordhochs gestiegen sind, ne? Also da spielt sich natürlich das Thema Knappheit an den Märkten plus natürlich Inflationssorgen, Inflationsschutz rein in die Commodities, in die Rohstoffe, eine entscheidende Rolle. Aber scheinbar will niemand so richtig rein in Öl. Wie geht es weiter beim S&P 500? Auch da lasse ich den Pfeil erst noch kurz seitwärts. Im Wochenverlauf Anstieg um 1%. Kurz seitwärts hängt natürlich gerade von der Lage in Japan und so weiter ab. Wenn da nichts Dramatisches passiert, die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen wieder nach unten drehen, Fed die Zinsen senkt und so weiter, alles nach Plan läuft, sollte die Rekordfahrt beim S&P 500 meiner Meinung nach relativ schnell weitergehen. Wie geht es weiter bei Lennox International? Und da schreibe ich ja immer so ein paar Beiträge jede Woche für die Homepage von BNP Paribas Zertifikate. Würde mich freuen, wenn Sie das lesen mögen. Schwäche am US-Immobilienmarkt belastet das Geschäft. Also ein US-Spezialist für Heizungs- und Lüftungstechnik. Dann einen zweiten Beitrag habe ich dazu gemacht zu Oceaneering International. Also Oceaneering International, Öl-Service-Firma, gerade im Bereich Offshore-Bereich, also Meer, Tiefsee und so weiter. Trotz der Talfahrt des Ölpreises steigt die Aktie, habe ich da mal ein paar Zeilen dazu gemacht. Und last but not least, Knightswift Transportation. Knightswift Transportation, also US-Spedition, Speditionsfirma. Trumps Politik stützt das Geschäft. Also, dort finden Sie alles. Würde mich sehr freuen, wenn Sie es lesen mögen, wenn es Ihnen beim Traden und beim Investieren hilft. Ansonsten werde ich auch natürlich in den nächsten Tagen und noch Wochen noch ein bisschen was schreiben. Nächste Sache, wie geht es weiter beim DAX? Im Wochenverlauf 0,87% gestiegen. Okay, wo natürlich auch gerade die Performance vom vergangenen Freitag drin war, haben Sie auch gesehen, heute dann Bayer und so weiter. Insgesamt denke ich weiterhin seitwärts, weil wir halt dann doch noch die eine oder andere Konjunktursorge haben und ein paar andere Sachen. Natürlich, wenn der Euro auf dem erhöhten Niveau ist und so weiter, die Konjunktur in Deutschland nicht in Schwung kommt und viele andere Themen, das Thema seltene Erden uns beschäftigt, die SAP-Aktie auf Talfahrt ist und zahlreiche andere Themen. Vor dem Hintergrund denke ich, der DAX weiterhin seitwärts, seit Jahresanfang 18,3%. Finde ich eine starke Performance, wenn man denkt, dass die DAX-Unternehmen, die Gewinne der DAX-Unternehmen in dem Jahr um 1%, genau 1% steigen sollen, wenn es klappt. Nächste Sache, wie geht es weiter bei Gold? Bei Gold aktuell $4,200, vielleicht inzwischen ein bisschen tiefer vorne, ich habe es vorhin gemacht. Ja, Freitag war überrascht, dass es am Freitag so deutlich nach oben ging. Normalerweise am Tag nach Thanksgiving ist eigentlich nicht so eine große Bewegung. Und üblicherweise so, wenn man da den einen oder anderen zu weit nach oben zieht, sei es jetzt Gold oder die Aktienmärkte oder was auch immer, dann geht es am Tag nach anschließend eigentlich deutlich mehr nach unten. Aber insgesamt Gold, ja, $200, 4-5% unter den Rekordhochs. Meiner Meinung nach soll die Rekordfahrt bei Gold klar weitergehen. Ich gehe davon aus, dass wir noch in dem Jahr auf neue Rekordhochs gehen. Gucken mal, ob ich mit meiner Vorhersage richtig liege. Hängt natürlich ganz klar zusammen. Wie geht's weiter mit den US-Zinsen? Hängt es weiter wie mit Euro-Dollar? Aber wir haben ja noch ein paar Wochen und ich zähle wie immer auf die FED-Sitzung und die EZB-Sitzung. Da zähle ich drauf. Nächste Sache, wie geht es weiter bei Silber? Silber, also der Performance bei Silber, ist ja sensationell. Absolut sensationell. Das Thema, dass wir natürlich jetzt kräftigen, wenn man sich die Zahlen zum Beispiel anschaut, kräftigen Import von Silber in die USA hat, weil natürlich manch einer Sorge hat, dass da vielleicht Strafzölle draufkommen können und so weiter. Also jedenfalls kräftiger Import von Silber in die USA. Im Gegenzug sinken natürlich die Bestände an der Shanghai Futures Exchange als Silberbestände in der Nähe des 10-Jahres-Tiefs. Haben sich bestimmt auch angeschaut. 10-Jahres-Tief und dementsprechend Knappheit bei Silber. Und dementsprechend, ja, the trend is your friend. Natürlich kann der Silberpreis mal schnell 3-5% fallen. Das sind aber meiner Meinung nach alles Kurse, um die Position weiter aufzustocken. In dem Umfeld, wo ich weiterhin klar bullish bleibe für Gold und Silber eigentlich, ja, im Endeffekt auf der Überholspur bleiben sollte, bleibe ich auch klar positiv für Silber. Seit Jahresbeginn 94%, ne? Wenn Sie gucken, wenn wir nochmal kurz zu Gold kommen, seit Jahresanfang, da sind wir 58%, plus minus 58%. Sensationell. 58%. Und dann sind wir im Endeffekt auf dem Weg zum größten Anstieg beim Goldpreis. Muss ich gerade überlegen, wo habe ich es vorher gelesen? Glaube ich seit 1979, wenn ich es noch richtig weiß. Da waren wir bei 123%. Aber 60% seit Jahresanfang finde ich auch ganz okay, muss ich sagen. Wie geht's weiter bei Bitcoin? Also da haben wir natürlich eine enorme Volatilität. Im Wochenverlauf im Endeffekt unverändert. Mal schnell $5,000 rauf, $5,000 runter. Natürlich auch vor dem Hintergrund MicroStrategy und so weiter in den Nachrichten der vergangenen paar Tage. Haben Sie sicher auch gesehen, wo Sie ja gesagt haben, wir legen jetzt eine Reserve an von, was haben Sie gesagt, 1,1 oder waren es 1,4 Milliarden Dollar, wo wir entsprechend selbst bei einer Talfahrt des Bitcoin weiter die Möglichkeit haben, die Dividenden zu bezahlen für unsere Aktie beziehungsweise die Zinsen für unsere Anleihen und so weiter. Also die versuchen natürlich irgendwie die Party am Laufen zu behalten, nachdem der Kurs von Strategy in den vergangenen Monaten natürlich völlig kollabiert ist. Da gucken wir mal, was da noch passiert. So, also. Dann, so könnte es weitergehen. Zins für 10 US-Anleihen, denke ich, weiterhin abwärts. Wie gesagt, es mag schnell, wenn das Thema in Japan eskaliert, nochmal, weiß nicht, 5 Basispunkte nach oben gehen. Kann ich nicht ausschließen. Aber der übergeordnete Trend sollte meiner Meinung nach klar abwärts sein. Euro, Dollar seitwärts, Öl abwärts, S&P 500 kurzfristig seitwärts. Aber ich denke, 1-2 gute Nachrichten, dann sollte die Rekordfahrt weitergehen. DAX, meiner Meinung nach klar seitwärts. Gold aufwärts und Bitcoin seitwärts. So, ein paar Termine. Also dann ADP, Morgen Mittwoch wird natürlich wichtig, dann US-Industrieproduktion, dann Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor ISM, morgen 16 Uhr. Auch das wird natürlich von großer Bedeutung sein, gerade auch die Beschäftigungskomponente. Dann am Donnerstag Challenger Job Cuts, also sprich, wie viele Jobs sind im vergangenen Monat, im November, oder wie viel Jobabbau ist angekündigt worden. Natürlich sehr wichtige Zahlen. Früher hat man nicht so regelmäßig drauf geschaut, aber in dem Umfeld, wo es kaum offizielle Daten gibt, ist es natürlich schon enorm wichtig. Und am Freitag Zahlen zu Deutschland Industrieaufträge. Industrieaufträge für Deutschland, meiner Meinung nach, werden die nicht so rosig sein. Die deutsche Industrie ist, glaube ich, in einer beispiellosen Krise und da ist noch lange, meiner Meinung nach, lange kein Boden in Sicht. Leider, leider, leider. Der Wohlstand Deutschlands steht wirklich auf dem Spiel. Und dann der USA-PC-Preisindex, der am kommenden Freitag 14.30 Uhr veröffentlicht wird. So, das war meine Präsentation für heute. 18.25 Uhr sind wir, glaube ich, gut in der Zeit. Dann hatte ich gesagt, ein Zuschauerwunsch von vergangenen paar Wochen, als mich jemand nach Swiss Life, Swiss Re und Sika, Swiss Life, Swiss Re, Sika gefragt hat. Also all diejenigen, die bislang durchgehalten sind, sage ich natürlich schon mal vielen, vielen Dank, dass Sie reingeschaut haben. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an derivat@bmpparibas.com, dann will ich Ihnen gerne antworten und ansonsten wünsche ich Ihnen noch wirklich einen sehr schönen Abend. Und wie gesagt, kurz zwei Sätze zu Swiss Life und Swiss Re. Im Endeffekt, wenn Sie sich angeschaut haben, die Aktien Swiss Life, die sind in den vergangenen 6 bis 12 Monaten im Endeffekt 1:1 gelaufen wie die Allianz. Und die Swiss Re ist im Endeffekt 1:1 gelaufen wie die Munich Re. Also das, wenn ich da was dazu mache, das bringt Ihnen, glaube ich, nicht super viel. Das Umfeld ist klar, bei den Erstversicherern läuft's gut. Dementsprechend sind die Aktien auf dem Weg nach oben und dementsprechend geben sie halt ein bisschen weniger Geschäft oder nicht mehr ganz so viel Geschäft an die Rückversicherer ab, wodurch die dann etwas Preisdruck haben, woraufhin die Aktien dann halt eher seitwärts tendieren oder so, ne? Also im Endeffekt macht's für mich keinen großen Unterschied, da in Allianz oder in Swiss Life investiert zu sein, ne? Aber ich denke, mehr muss man da eigentlich, glaube ich, nicht wissen. Und das Gleiche, wie gesagt, Swiss Re und Munich Re laufen auch im Endeffekt 1:1 vergangen, 6 bis 12 Monate, finden Sie alles im Internet. Also mache ich ein paar Sätze zu Sika, wenn Sie einverstanden sind. In den ersten 3 Quartalen 2025 sinkt Umsatz um 3,8% auf 8,58 Milliarden Schweizer Franken, leicht unter den Erwartungen von 8,63 Milliarden. Währungsbereinigt plus 1,1%, davon 1,1 Prozentpunkte aus Zukäufen, also organisches Wachstum 0,0%, also stagnierender Umsatz. Also was mich natürlich auch stört, dass ich in der Meldung keinerlei Zahlen zum Q3 fand, aber so ist es dann eben. Bereinigte EBITDA-Marge stabil bei 19,2%, im Vorjahr waren wir bei 19,1%. Dann das schwache Geschäft natürlich gerade in China zwingt jetzt das Management zu reagieren. Also Folge, strukturelle Anpassung in anhaltend schwachen Märkten wie China. Also Kosten verursachen Kosten von 80 bis 100 Millionen Franken im Jahr 2025. Dabei Personalabbau um bis zu 1500 Mitarbeiter. Nächste Sache, diese Anpassungen sind Teil eines Investitions- und Effizienzprogramms, wo es also um das Thema Digitalisierung geht, das Wachstum ankurbeln und so weiter, Fabriken, all die Themen, dabei Investitionen von 120 bis 150 Millionen Schweizer Franken, wodurch jährliche Einsparungen von 150 bis 200 Millionen Schweizer Franken realisiert werden sollen. Dabei 80 Millionen Schweizer Franken für 2026 geplant, 80 Millionen, und dann 2028 soll man dann in dem vollen Umfang sein bei den entsprechenden 150 bis 200 Millionen. So. Dann, wie geht's weiter? Also, 2025 soll Umsatz in Lokalwährungen moderat wachsen. Also, wenn du nach, 9 Monaten bei 1,1% bist, dann würde ich sicher nicht erwarten, dass im Gesamtjahr viel mehr ist, würde ich mal so in aller Bescheidenheit. Nächste Sache, die EBITDA-Marge von 19% nach Einmalkosten wird jetzt erwartet, weil wir jetzt plötzlich diesen Personalabbau-Restrukturierung haben, statt zuvor geplanten überproportionalen EBITDA-Anstieg. Die bereinigte EBITDA-Marge 19,5 bis 19,8% und genau das, was wir zuvor auch angekündigt haben. Also das ist bestätigt worden, aber indem wir jetzt diese Restrukturierungskosten haben, wird die tatsächliche EBITDA-Marge halt entsprechend bei 19% sein, etwas schwächer sein als erwartet. Zwischen 2026 und 2028, da haben sie gleich Mittelfristprogramm die Prognose für das Umsatzwachstum drastisch gesenkt. Zwischen 2026 und 2028 soll Umsatz in Lokalwährung um 3-6% steigen, statt der zuvor geplanten 6-9%. Also fand ich schon auch ein bisschen enttäuschend, dass die in der Pressemeldung nicht drin schreiben, wo die vorherige Prognose war. Also warum soll ich das im Internet entsuchen müssen? Also Transparenz ist dann doch anders. Ne? Ein souveräner Vorstand schreibt rein, wir senken auf 3-6% gegenüber der vorherigen Prognose von 6-9%, weil die ganzen Analysten, die wissen es ja sowieso. Ja, also, und die Finanzinvestoren, die wissen es alle. Also die einzigen, die es dann im Zweifelsfall suchen würden, sind die ein paar Privatanleger. Und das finde ich dann nicht nett. EBITDA-Marge soll auf 20-23% gesteigert werden. 2026 soll EBITDA-Marge mehr als 20% erreichen. Also von den 19%, die wir in dem Jahr sind, bereinigt 19,5-19,8%, also nächstes Jahr 20%. Das sind Rekordwerte. Rekordwerte. Allerdings bist du natürlich ein Umsatz, im Moment ein Unternehmer, das keinerlei Wachstum hat. Ne? Keinerlei Wachstum, was nicht gut ist. Nicht gut ist. Und du kommst natürlich unter Druck oder bist unter Druck in China und etlichen anderen Ländern und es schreiben ja auch das Geschäft in Deutschland und USA und da und dort. Brummt nicht so richtig. Nächste Sache, so sieht die Bewertung von Sika aus EBITDA 2025, 26, 2,2 zu 2,3 Milliarden Franken. EBIT 1,6 zu 1,8 Milliarden. Börsenwert 25,2 Milliarden. Nettoschulden 5,7 Milliarden. Dementsprechend Enterprise Value 30,9 Milliarden ist gleich das 13,5-fache des EBITDA, 17,5-fache des EBIT, KGV 19,6, EBIT-Marge 13,9 zu 15,2%. Ob wir im nächsten Jahr die deutliche Margensteigerung bekommen, das ist halt die andere Frage. Das ist halt die andere Frage. Ne? Also wenn ich jetzt schaue, 13,5-fache des EBITDA für ein Unternehmen mit keinerlei Wachstum, gut, Marge am Rekord hoch, aber das honoriert der Markt im Moment nicht. Finde ich mehr als ausreichend. Seien Sie mir da bitte nicht böse. Ich würde Ihnen lieber was anderes sagen. 17,5-fache des EBIT. Also was da Wachstum eingepreist ist, 3,6% Währungsbereinigt, 3-6% Währungsbereinigt. Wenn der Schweizer Franken gegenüber vielen Währungen weiter steigen soll, dann wirst du im Zweifelsfall keinerlei Wachstum haben. Ne? Also das ist einfach das Problem. Und wie gesagt, du hast natürlich den Druck durch China und all die anderen Sachen. Vor dem Hintergrund, ich fürchte, da wird leider der Abwärtsdruck auf Sika erst noch anhalten. Ich würde Ihnen lieber was anderes sagen. Ich würde Ihnen lieber sagen, der Boden ist erreicht. Das wäre viel leichter und viel schöner, aber beim 17,5er des EBIT, das sehe ich irgendwie nicht. Sehe ich leider nicht. Also muss irgendwie Nachrichten geben, dass die chinesische Regierung irgendwelche Maßnahmen für den Immobiliensektor oder so hat. Auf derartige Maßnahmen wird natürlich die Sika-Aktie sehr positiv reagieren, ne? Weil du bist natürlich schon super abhängig vom Bau. Wo war der Anteil 50-55% und 30-35% Infrastruktur? Also das ist alles Entscheidende. Und natürlich brauchst du da ein paar gute Nachrichten aus den USA, dass es mal ein paar Investitionen gibt in den Häuserbau, in Bau von Gewerbeimmobilien und nicht nur, dass ein paar Rechenzentren gebaut werden. Das allein kann dich nicht glücklich machen. Also wie gesagt, seien Sie bitte bei Sika zumindest kurzfristig vorsichtig. So, jetzt gucke ich mir noch mal ein paar Ihre Fragen an und dann sind wir auch schon fertig für heute Abend. Also, dann gucke ich noch mal. Also, Oberramstadt haben wir gesagt. Herzliche Grüße auch natürlich nach Schweinfurt. Also schreibt jemand Foslo, unsere Bahntechnik-Jungs, die habe ich früher wöchentlich verfolgt. Also schreibe ich mal Foslo auf. Das können wir sicher auch mal nächste Zeit machen. Okay. Kleine Position auf Optionsschein auf Silber. Also dann hoffe ich, dass die Party bei Silber klar weitergeht. Danke für die Aufstellung der Verbindlichkeiten. Bei Nvidia schaue ich mir später gerne das Standbild genauer an. Sehr gerne, sehr gerne. Kriegen Sie ab jetzt künftig jedes Mal geliefert und dann bilden Sie sich Ihren eigenen Eindruck. Wie gesagt, meiner Meinung nach war das kein Grund für den Verkauf am Donnerstagnachmittag. Die Zahlen sind ja vor einer Woche am Mittwochabend veröffentlicht worden und danach war richtig Party und am Donnerstag ist die Aktie plötzlich verkauft worden. Aber die Zahlen zu den Forderungen, standen ja schon in der Pressemeldung drin. Das heißt, 22.15 Uhr sind die Zahlen veröffentlicht worden. Jeder, der lesen konnte, wusste um 22.16 Uhr und die Zahlen sich in sein Excel-Sheet eingetragen hat, dass die Forderungen wieder deutlich gestiegen sind. Also der Grund, dass das der Auslöser war für die Verkäufe am Donnerstag, das macht absolut keinen Sinn. Also der Bitcoin, ho, ho, ho. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Genau. Nvidia bleibt Basisinvestment, okay. Silber hoch bis 60, 65, dann Absturz, genau wie beim Gold, demnächst runter auf 3.900, 3.800. Mag alles sein. Wenn Gold auf 3.800 fällt, dann hätte man nochmal einen Rückgang von 10% gegenüber dem aktuellen Niveau. Ja, einen Auslöser sehe ich dafür absolut nicht. Absolut nicht. Sage ich Ihnen ganz offen, wüsste ich keinen Grund. Das kann natürlich immer passieren. Über den Futures-Markt kannst du natürlich gerade bei weniger liquidem Handel, sprich um die Weihnachtsfeiertage, Montag, Dienstag oder da entsprechend, ja, Freitag, der 26. wird ja auch in New York gehandelt, aber nicht in Frankfurt. Da kannst du natürlich den Goldpreis in die eine oder andere Richtung mit nicht so viel Cash hin und her bewegen. Aber einen fundamentalen Grund, dass der Goldpreis um 10% gegenüber dem aktuellen Niveau fällt, fällt mir absolut nicht ein. Tut mir leid. Ja, okay, naja, möglich wäre bei Silber einiges. Okay. Rallye High, Rallye ja, habe Pfizer nochmals nachgekauft. Oh, okay. Sie haben dann sicher gestern die Meldung gesehen, wo die Corona-Produkte in Zusammenhang mit dem Tod von, glaube ich, war es 10 Kindern, 10, 15 Kindern in den USA gebracht hat. Na, das war natürlich eine nicht so gute Nachricht für Pfizer, für Moderna, leider auch nicht für BioNTech, ne? Ja, okay. Sie entscheiden über ihren Einsatz. Sie machen das ja auch schon lange und so weiter. Ja, ich denke, solche Nachrichten, die könnten in den nächsten Wochen und Monaten weiterkommen und das sind vielleicht keine guten Nachrichten. Vielleicht weniger für Pfizer, aber dann doch auf jeden Fall für BioNTech, Moderna und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten. Dann Johnson läuft schon. Eli Lilly soll hochgehen. Gehört. Naja gut, die Eli Lilly ist ja natürlich wahnsinnig gelaufen, hat sich ja die Schere wahnsinnig geöffnet. Wenn man guckt, Eli Lilly, Rallye-Modus, Rekordfahrt und auf der anderen Seite die Novo Nordisk, die da völlig kollabiert ist. Also das ist ja schon Wahnsinn, wie da die Schere auseinandergegangen ist. Dann, Nvidia ist immer ein Basisinvestment. Der Big Player ist die Zukunft, habe ja die Aktien. Okay. Pfizer ist auch ein guter Nachkauf oder Kauf, sehr gute Dividende. Okay, aber was nützt mir eine Dividendenrendite von, weiß nicht, 5, 6 oder vielleicht auch 10%, wenn ich innerhalb an einem Tag über den Kurseinbruch 5% verlieren kann, ne? Alphabet als Konkurrent zu Nvidia, das haben wir in der vergangenen Woche, glaube ich, ausführlich besprochen. Pfizer kaufe ich bei 20, könnte eine traumhafte bärische Formation ausbilden und dann abwärts. Okay. Dann, Pfizer hat den Vorteil, sie haben den USA-Bonus und Trump lässt das Unternehmen nie fallen. Dann hoffe ich das mal, dass das so ist. Aber im Moment ist Powell oder Trump eher auf einem anderen Weg. Er setzt die ganzen Pharmafirmen unter Druck, also die Preise senken und so weiter. Und ja, das ist jetzt eigentlich nicht so ein gutes Umfeld für die Pharmahersteller, glaube ich. Dann schreibt jemand, Powell hat nichts mehr zu verlieren. Seine Zeit ist laut Vertrag im Mai 26 abgelaufen. Auf seine Rede bin ich gespannt. Ja, die Reden schauen wir natürlich an. Dies oder jenes, und dann wird Hesse einfach 3 Minuten später zu den Fernsehsendern gehen und genau das Gegenteil behaupten. Und dann ist das, was Paul sagt, dann am Endeffekt dann doch nur noch heiße Luft und sonst nicht mehr viel mehr. Aber er kann natürlich für Störfeuer kurzfristig sorgen. Also wenn er sich am 10. Dezember wieder hinsetzt und wir wollen im Januar nicht die Zinsen senken, wir wollen nicht wie so ein kleines Kind, kann ich nicht verhindern, kann ich auch nicht davon abhalten, dann kann das natürlich nochmal für Turbulenzen sorgen. Aber jeder weiß, die Märkte nehmen eigentlich das vorweg, was in 6 bis 9 Monaten passiert und dann ist Paul schon lange Geschichte. Dann bei der Aktienrallye bin ich jetzt ein Jahr gratis dabei. Okay, ich denke, die Endrallye bleibt aus. Die Jahreshochs DAX und S&P haben wir schon erreicht. Was meint ihr? Also ich würde noch nicht ausschließen, dass die Jahresendrallye ausfällt. Es hängt klar davon ab, natürlich, was nächste Woche Paul sagt. Wenn er irgendwas Taubenhaftes sagen sollte, dann glaube ich, dass wir relativ schnell Rallye haben. Relativ schnell Rallye. Ja? Und wenn das Thema Japan nicht eskalieren sollte und sagen wir mal Dollar-Yen da irgendwie der Dollar nicht wie, also sprich der Yen nicht kräftig das Steigen anfängt, dann wüsste ich nichts, was in der Jahresendrallye entgegensteht, weil wir haben ja die Aussicht auf weitere Zinssenkungen der Fed im nächsten Jahr, wir haben die Aussicht, dass massive Steuersenkung von Trump kommt und so weiter. QT endet, ist nur eine Frage, wann QE anfängt. Also wie soll in dem Umfeld Druck auf die Aktienmärkte aufkommen? Das hat mir noch irgendwie keiner erklären können. Dann Alphabet schafft noch 4 Billionen Marktkapitalisierung in diesem Jahr. Also ich dachte, die wären schon bei 4, 4, Habe ich das falsch im Hinterkopf? Ich dachte, die wären schon bei 4,4 Billionen. Ansonsten korrigieren Sie mich, ne? Also wenn Sie die A und die C-Aktien, also beide Gattungen zusammenzählen, ne? Also sei denn, ich habe das falsch im Hinterkopf, dann korrigieren Sie mich. Dann. Ansonsten glaube ich, sind keine Fragen mehr für heute. Die Hessen sind da. Okay, sehr gut. Dann schreibt jemand Procter & Gamble. Also schreibe ich Procter P&G nochmal auf. Procter & Gamble. Okay, können wir auch in nächster Zeit machen. Ist natürlich eine defensive Aktie. Konsumgüter muss man halt mal schauen. Gucken wir mal. Bitcoin heute plus 6%. Also dann schreibt jemand Egmont, bitte Pfizer. Also dann schreibe ich die Pfizer auch auf. Gerne. Wenn Sie das mögen, dann machen wir Pfizer. Keine Frage, an dem soll es nicht scheitern. Pfizer, Dell Technologies jetzt nachkaufen. Ja, die Dell hatten ja, wann war es? Vergangenen Dienstag, glaube ich, Dienstagabendzahlen hatten ja, weiß gar nicht, wo die Prognose angehoben, was auch der Markt relativ gut aufgenommen hat, wo dann die Aktie mal schnell 4-5% gelaufen ist. Und was natürlich auch das Thema KI gestützt hat, ne? Also vor dem Hintergrund würde ich das positiv sehen, aber müsste ich mal noch mal näher anschauen. Ich hatte es ja am Dienstag kurz angeschaut, aber ich habe es schon vergessen, gebe ich offen zu. Aber die haben die Prognose in einem Bereich angehoben und das hat der Markt sehr, sehr gut gutiert. Und natürlich hat Trump heute Michael Dell gefeiert, weil die ja 6,25 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen für die Aktienrente in den USA, für die Kinder, ne? Wo die sagen, okay, 25, wenn ich es richtig lese, 25 Millionen Kinder sollen irgendwie ein Startkapital von, weiß nicht, $500 oder was auch immer jeder bekommen, ne? Und 6,25 Milliarden. Das mag natürlich Peanuts für Michael Dell sein, aber ja, Trump hat ihn dafür richtig gefeiert und das sollte nicht zum Nachteil der Aktie sein, glaube ich, ne? Da schreibe ich mir, irgendwann soll ich Börsenwerte alle nachkaufen oder Geschenke für Weihnachten. Am besten alles, einfach alles kaufen. Alles kaufen und dann das den Kindern schenken. Das wäre, glaube ich, das Beste. Dann heute Abend dann Zahlen von Marvel. Bin gespannt. Ja, da gucken wir natürlich drauf, Marvel und in den nächsten Tagen dann auch Salesforce und Snowflake und so weiter. Gucke ich dann, klar. Dann Siemens Energy für langfristig kaufen. Siemens Energy habe ich mir in den vergangenen Quartalen, glaube ich, zahllose Male positiv geäußert, wie es aussieht und so weiter. Sieht positiv aus. Natürlich für den Fall, dass es endlich einen Frieden in der Ukraine geben sollte, dann natürlich auch da vielleicht, könnte ich vielleicht auch Geschäft machen und so weiter. Spiel natürlich ist auch natürlich schon viel im Kurs eingepreist, klar. Aber die Aussichten, denke ich, sind weiterhin positiv. Dann Egmont eine Analyse zu Constellation Software. Okay. Also dann schreibe ich das. Constellation Software schreibe ich auch noch auf. Also gut. Was haben wir noch? Also, fast alle Themen besprochen heute. Das denke ich. Das nehme ich auf. Danke, Egmont. Okay, ich denke, alles haben wir besprochen. Dann 18:43 Uhr sind wir wirklich gut in der Zeit. Ich zeige Ihnen in aller Ruhe die rechtlichen Hinweise. Sage nochmal, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an derivate@bnpparibas.com, dann will ich Ihnen sehr, sehr gerne antworten. Hier sehen Sie den zweiten Teil. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Traden und beim Investieren und würde mich sehr freuen, wenn ich Sie am nächsten Dienstag, 9. Dezember, zur, glaube ich, viertletzten Sendung in diesem Jahr wieder um 18 Uhr empfangen dürfte. Alles Gute für Sie bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Alles Gute, schönen Abend allerseits. Lassen Sie es sich gut gehen.